Внимание, говорит Москва.
Hier ist Moskau. Moskau.
Der Sender Stimme Russlands setzt sein Programm fort.
Die deutsche Redaktion der Stimme Russlands wird 80 Jahre alt.
Hier hören Sie nun ein weiteres Programm aus der Sendereihe, die dem 80-jährigen Jubiläum der Stimme Russlands gewidmet ist. Wir rücken dem besagten Jubiläum nun immer näher und in unserer Dokumentarreihe begeben wir uns auch immer mehr in Richtung Gegenwart. Noch sind wir aber nicht in den Zeiten der Stimme Russlands angelangt, sondern sind noch bei Radio Moskau. In einer Zeit, in der sich in Russland angefangen hat, vieles zu verändern.
Das war die Zeit der Perestroika.
Das war die Zeit der Perestroika und es war wie ein Schluck Freiheit.
Und es kamen junge Leute, neue Leute mit Enthusiasmus und einem anderen Blick auf den Journalismus, auf das Leben. Und die Perestroika, das ergab so einen Mix aus Erfahrung und Jungsein in dieser Redaktion.
Das war wirklich sehr interessant. Wir haben gearbeitet, ohne auf die Uhr zu schauen. Wir sind früh gekommen, spät wieder von der Arbeit gegangen, haben am Wochenende gearbeitet, einfach weil es interessant war.
Das war die Zeit der DDR-Redaktion. Denn Nikolai Jorkin und auch Natalia Pavlova haben beide dort gearbeitet. Heute haben sie sich zusammengesetzt, um sich an diese Zeit zu erinnern. An eine Zeit, als das Radio wohl am lebendigsten war. Allerdings kann Natalia leider nicht mit uns im Studio sein, weil sie im Krankenhaus ist. Der Dialog zwischen Nikolai und Natalia, den sie dennoch hören werden, fand wirklich in Vorbereitung der Sendung statt. Natalia wird allerdings von unseren Sprechern synchronisiert.
Оно было такое незакостенелое, оно было живое и все. Да.
Вы можете давать любую точку зрения со ссылкой, но обязательно со ссылкой на что-то, на источник.
Мы сталкивали.
Das war lebendiges Radio, nicht eingegrenzt und steif.
Man hat uns damals noch gesagt, dass wir jede beliebige Meinung bringen können, wenn wir die Quelle angeben.
Hier genau, wir haben verschiedene Standpunkte zusammengebracht, damit der Hörer vom Geschehen in unserem Land möglichst objektiv hören kann. Allerdings war das alles dann 1991 vorbei, als die Wiedervereinigung kam.
Doch dazu erst einmal später. Begeben wir uns lieber an die Anfänge der DDR-Redaktion. Schließlich waren Natalia und Nikolai von Anfang an dort mit dabei.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir ungefähr 2 Jahre in dieser Abteilung gearbeitet haben. Vielleicht 3, nicht mehr, und dann kam die Wiedervereinigung.
Seltsam. Warum wurde denn die DDR-Abteilung von Radio Moskau erst so spät initiiert und wozu ist sie überhaupt entstanden?
Bei uns hat die Zeit der Perestroika begonnen und in der DDR waren eher solche Parolen fällig, wie wenn der Nachbar renoviert, heißt es noch nicht, dass wir die Tapeten wechseln müssen. Und Honecker war der Meinung, dass die DDR sich in dieser Frage nicht nach der Sowjetunion zu richten hat, nach dem Motto, bei uns, also der DDR, ist es eher besser als bei ihnen drüben. Obwohl er da vergessen hat, unser fast kostenloses Öl und Gas zu erwähnen.
Und bei uns hat man ja geglaubt, dass, da die DDR am nächsten zum Westen steht, es dort auch nur das Beste geben muss.
Ja, einerseits. Aber andererseits, und das war ja kein Geheimnis, haben viele DDR-Bürger die Radio- und Fernsehsendungen aus dem Westen gehört und gesehen, denn es hat sie interessiert. Und vor diesem Einfluss hatte die Sowjetunion auch Angst, dass dies die DDR von uns trennen könnte. Aber als die Perestroika begann, haben unsere Machtetagen angefangen, darüber nachzudenken, wie das denn sein kann. Bei uns läuft die Perestroika und bei denen nicht. Und deswegen hat man beschlossen, mehr darüber zu erzählen, wie sie bei uns voranläuft, was sich ändert und so weiter. Und paradoxerweise gab es noch ein Motto in der DDR damals, was aktuell war, von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen.
Ja, aber wir reden ja jetzt über die DDR-Redaktion. 1986 war das, glaube ich, als man uns von der deutschen Redaktion abgesplittert hat.
Ja, und genau in dieser Zeit hat man beschlossen, die Perestroika-Propaganda zu verstärken. Zum Beispiel war damals das Sputnik-Magazin in der DDR verboten. Darin ging es gerade eben darum, was in dem Perestroika-Russland passiert. Und man beschloss in den Sendungen der DDR-Redaktion, auch Auszüge aus dem Sputnik zu zitieren.
In dieser Zeit gab es einmal eine Redaktion, die für das Senden der Programme nach Westeuropa zuständig war. Und eine andere nach Osteuropa, genauer gesagt in die sozialistischen Länder.
Und man hat uns aus der West- in die Europa-Redaktion weitergegeben. Man hat quasi aus der alten deutschen Abteilung einen Teil abgetrennt, die erfahrensten, aber dennoch jungen Kollegen als Standbein der neuen Redaktion genommen, also Jolkin, Alla Smirnova und mich, drei Leute nur. Und ansonsten kamen neue junge Leute in die DDR-Abteilung.
Irina Balakina muss man unbedingt erwähnen. Sie war eine neue Mitarbeiterin in der alten deutschen Redaktion. Sie wurde dann auch unsere Abteilungsleiterin der DDR, die wir selbst gewählt haben. Und das war bei uns damals so, zu Zeiten der Perestroika. Was auch interessant war, wir haben zwei verschiedenen Abteilungen angehört, waren verschiedene Redaktionen mit verschiedenen Programmen, aber die Produktion der Sendung erfolgte gemeinsam.
Und aufgezeichnet wurden die Programme auch in einem Studio. Wie kann man denn auch eine Sprache in mehrere Redaktionen aufteilen?
Wir haben uns wirklich gewundert, wie das sein kann, dass Sendungen für die DDR und für die BRD getrennt gemacht wurden. Es war doch alles in einer Sprache. Und die Hörer waren im Grunde ja auch dieselben. Denn man hat uns sowohl im Osten als auch im Westen gehört. Die Wellen und Frequenzen kann man in dieser Situation nicht teilen.
Diese Aufteilung war absolut künstlich und dann auch noch so kurz vor der Wiedervereinigung.
Tja, niemand hat damals gedacht, dass bevor wir es geschafft haben, unsere Perestroika-Propaganda in der DDR zu verstärken, die Mauer fallen würde.
Nichtsdestotrotz erinnern sich die beiden sehr gerne an diese Zeit und an die Arbeit in der DDR-Redaktion, die nach der aus ihrer Sicht konservativen allgemeinen deutschen Redaktion Frischwind brachte und Radio Moskau wohl nochmal auf eine andere Ebene.
Ich möchte hinzufügen, dass die Westler uns sehr beneidet haben, denn wir hatten eine tolle Atmosphäre in unserer Redaktion, eine junge, leichte. Wir hatten neue Leute, die mit frischem Blick die Welt um uns herum betrachtet haben, die neue Meinungen und ein sehr hohes Sprachniveau mitgebracht haben. Wir haben sehr viele interessante Sendungen gemacht, vor allem an die Infomagazine kann ich mich gut erinnern. Sie waren wie Live-Sendungen aufgebaut.
Die alte Redaktion war, was natürlich auch vom Chefredakteur abhängt, konservativer und sagen wir so, was die Ideologie der Kommunistischen Partei angeht, folgsamer.
Währenddessen hatte die DDR-Redaktion auch noch ihren Spaß. Natalia und Nikolai blühen richtig auf, als sie sich an die gemeinsame Freizeitgestaltung erinnern. Zusammen Silvester feiern, Ausflüge, Geburtstage. Aber wer gut feiern kann, kann auch gut arbeiten. Und das schien in diesem Fall wirklich zu funktionieren.
Ich erinnere mich noch daran, wie unser Korrespondent Ilja Kasarik, um irgendein wichtiges Interview zu bekommen, irgendeine Straße mit dem Auto versperrt hat.
Ich bin als einfacher Korrespondent in die DDR-Redaktion gekommen. Davor habe ich studiert, dann in der Akademie der Wissenschaften gearbeitet und dann habe ich mal Freunde aus der Universität beim Radio besucht. Und die haben mich dann in die Kantine geführt und die hat mich echt vom Hocker gerissen. Da gab es alles und das zu Sowjetzeiten.
Ilja Kasarik treffe ich in der 11. Etage unseres Radiohauses. Dort befindet sich die Internetredaktion, in der er heute arbeitet.
Klubnika в сливках, там, я не знаю, помидоры свежие.
Erdbeeren mit Sahne, frische Tomaten, Aal und ähnliches. Und das hat einen Rubel gekostet. Und dafür konnte man wie ein Zar zu Mittag essen. Ich wollte wissen, warum das so ist und habe das dann auch rausgefunden, warum es hier alles gab. Damals haben hier sehr viele Ausländer gearbeitet, jetzt natürlich immer noch, aber damals waren es mehr zu Sowjetzeiten. Und da musste man zeigen, dass wir alles haben, um nicht sein Gesicht zu verlieren. Es gab kaum eine Redaktion, in der kein Ausländer arbeitete.
Eine privilegierte Schicht von Menschen war das, die damals das Glück hatten, beim Auslandsfunk zu arbeiten. Sie hatten eine tolle Arbeit, waren gut versorgt und hatten auch noch die Chance, mit Ausländern zu kommunizieren und sogar ins Ausland zu fahren. Aber nun doch zurück zu der DDR-Redaktion und darüber, was Ilja Kasarik für Erinnerungen an sie hat.
Im Grunde muss man sagen, dass das totaler Schwachsinn war, was damals zu Sowjetzeiten los war, dass man die deutsche Redaktion, die es gab, in zwei Teile geteilt hat. Im Grunde ist das dasselbe, als wenn man eine Flasche Cognac nehmen würde und die eine Hälfte für die DDR und auf die andere Hälfte für die BRD schreiben würde.
Und dennoch, wie war die Arbeit als Korrespondent für Ilja Kasarik in der DDR-Redaktion?
Наталья Павловна. Для того, чтобы наполнить свою эту передачу, либо сама бегает.
Na, zum Beispiel Наталья Павлова. Sie musste, um ihre Sendung zu füllen, entweder selber losgehen und recherchieren, Töne schneiden oder hat mir gesagt, Ilja, kannst du bitte da und dahin fahren, zu einer Veranstaltung oder Pressekonferenz und das aufzeichnen. So etwas, dass der Chef zum Beispiel festlegt, wer über was zu berichten hat, wie es in der Redaktion für Information und Propaganda bei uns der Fall war, so etwas gab es nicht bei uns. Alle konnten bei uns selbstständig entscheiden.
Kreatives Schaffen war angesagt.
Nicht professionell zu arbeiten, das konnten wir uns überhaupt nicht leisten damals. Jetzt, meiner Meinung nach, ist das nicht mehr so. Zu meiner Zeit in der DDR-Redaktion hatten wir viele hochgebildete Philologen, Historiker, Übersetzer und Journalisten.
Когда Руст приземлился на Красную площадь, тоже там ребята побежали, тоже быстро делали передачи.
Да, потому что было видно из окна нашей редакции, как он летел. Меня, правда, не было в этот момент в редакции.
Wir haben schnell reagiert, als Руст zum Beispiel auf dem Roten Platz gelandet ist. Da sind unsere Leute sofort dorthin gerannt und haben eine Reportage gemacht. Sehr schnell.
Ja, man konnte ihn aus dem Fenster unserer Redaktion sehen. Ich selber war damals nicht da, aber man hat mir dann erzählt, wie es war, wie er geflogen ist. Und da sind unsere Korrespondenten sofort los, als sie das gesehen haben.
Stellt sich natürlich automatisch die Frage nach den Hörern. Wie haben die auf die Sendung der DDR-Redaktion reagiert?
Когда мы ездили вот на ярмарке в Лейпциг, ты помнишь тогда доклад вот этого министра, совета министров у нас тогда был, как же его фамилия это?
Die Hörer kamen, wenn wir zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse waren, in Massen zu uns. Sie haben uns wirklich gerne gehört.
Wir haben wirklich gespürt, dass das Interesse sehr groß war. Ich hatte das Gefühl, dass das die Sternstunde des Auslandsfunks war. Die Sternstunde des russischen Auslandsfunks, denn es war ein solch großer Bedarf an Information und wir waren glücklich, dass wir diesen Informationshunger der Menschen stillen konnten und an solch einer großen Arbeit beteiligt waren.
Mein erster Computer, den ich in meiner Leben gesehen habe,
den ersten Computer, den ich gesehen habe, das war so eine Supermaschine, die haben uns Hörer geschenkt. So eine DDR-Maschine war das, so ein Computer-Urahne. Die Hörer haben uns vieles geschickt, Computerlehrbücher sogar, da liegt bei mir zu Hause immer noch eins.
Alles, was ich bis dahin von der DDR-Redaktion gehört hatte, kam mir vor wie ein Radio-Schlaraffenland. Aber war denn wirklich alles so rosig und einfach? Ich fragte Ilja Kasarik, der mir kurz vorher erzählte, dass man der Presseübersicht, die er vorbereitete, auch eigene Aussagen hinzufügen durfte, genauer darüber aus.
Самоцензура была у каждого качественная. Вот. А так нет, так иногда просто вычеркивают.
Ich würde sagen, wir hatten alle eine gut funktionierende Selbstzensur. Und im Grunde wusste ich auch oft, wenn ich mir was erlaubt habe, schon im Vorfeld, dass dies oder jenes gestrichen wird. Damit habe ich gerechnet, aber manchmal konnte ich einfach nicht widerstehen. Wenn Dinge gestrichen wurden, dann oft nur, wenn man Unsinn geschrieben hat oder wenn die Reportage zu voll gestoppt war und nicht mehr übersichtlich, zum Beispiel.
Aber der Moderator war frei vor dem Mikrofon. Man schrieb keine Texte, konnte frei reden.
Musste nichts visieren, wie wir das nennen. Nichts vom Chefredakteur genehmigen lassen.
Jeden Tag gab es eine originelle Informationssendung. Jede Sendung war einzigartig. Vom Inhalt und von der Form.
В каждом часе было пара-тройка блоков, которые музыкальные, которые разбивались просто наши программы. В основном это пропаганда же была, да, и новостные передачи. В Вот. И мы делали такую обзорную передачу большую.
In jeder Stunde Sendezeit gab es ungefähr drei Musikblöcke, sagt Sergei Zaitsev, der Musikredakteur der DDR-Abteilung. Die Musikblöcke, die Programme abgewechselt haben, wir hatten ja viele Nachrichten- und Informationsprogramme damals. Für Samstag und Sonntag haben wir eine große Übersichtssendung gemacht und jeden Tag habe ich außerdem interessante und gute Musikstücke vorgestellt, die der deutsche Hörer unbedingt hören sollte. Russische Klassik, sowjetische Musik und die Anfänge der Popmusik, die damals gerade entstand. Also so etwas wie Alla Pugatschowa zum Beispiel.
Sergei Zaitsev habe ich in der 9. Etage unseres Radiohauses gefunden. Dort befinden sich unsere Studios. Heute ist der Tonregisseur.
Musikalischer Redakteur ist eine Sache, die auf dem Sender ist.
Der Beruf des Musikredakteurs ist so eine extra Sache im Auslandsfunk. Man kannte sich nicht besonders im Inhalt der Sendungen aus, aber man musste sich sehr gut in Musik auskennen und sowjetische und klassische Musik gut an den Hörer weitergeben. Ich habe das immer als sehr wichtig empfunden, im emotionalen Sinne, im kulturellen auch für die Bildung.
Zeitzeugen. Ich denke, das kann man durchaus von Nikolai Jolkin, Natalia Pawlowa, Ilya Kasarik, Sergei Zaitsev sagen, die sich immer noch gerne an die Arbeit in der DDR-Redaktion erinnern. Ilya Kasarik geht in seinen Erinnerungen an die DDR-Redaktion sogar noch weiter.
Такой парадокс, потому что сам я, скажем, никогда и в партии не был, и в комсомол вступил в 10 классе, и вообще такой. Мне, если не диссидент, то, скажем, далеко не государственный человек.
Paradoxerweise muss ich sagen, dass, obwohl ich nie ein Staatsmensch war, nie in der Partei gewesen bin, muss ich sagen, dass wenn man im Rahmen nur unseres Radiosenders die Sowjetzeiten wieder zurückbringen könnte, als die Gehälter hier ordentlich waren, die Versorgung auf hohem Niveau, das Verhältnis zur Arbeit gestimmt hat, sowohl von den Chefs als auch von uns, Journalisten, als solche Fragen nicht aufkamen, wie, ob man den Computer ausgewechselt bekommt oder nicht, dann würde ich mir diese Zeit zurückwünschen. Auch wenn wir unter der Haube waren, sag ich mal, aber zumindest hatte man das Gefühl, dass wir gebraucht wurden.
Es stimmt wohl, dass die Arbeit beim Auslandsfunk damals ein Privileg war, doch muss man beachten, dass die Medaille wie immer zwei Seiten hat. Nichtsdestotrotz bleibt diese Zeit unvergessen, sowohl in der Geschichte unseres Landes als auch bei uns im Funkhaus.
Нет, мне просто вот запомнилось то, что, пожалуй, за мой довольно длительный уже период работы на радио, вот я и на порядка уже десятках радиостанций отработал, тот коллектив, который был тогда, вот, мне казалось, он был оптимальным. И в плане баланса возраста, опыта, там, я не знаю, энергетики и прочего,
ich habe eine große Arbeitserfahrung beim Radio. Außer beim Auslandsfunk war ich bei vielen, vielen anderen Radiostationen tätig, auch bei Musiksendern und Ähnlichem. Aber nie habe ich wieder so eine Atmosphäre wie in der einstigen DDR-Redaktion erlebt. Weder von den Leuten, die dort gearbeitet haben, und ich kann sagen, es war eine optimale Mischung von Alter, Erfahrung, Energie und Ähnlichem und auch was die positive Stimmung zu der Zeit angeht. Alle waren dem gegenüber, was im Land vor sich ging, positiv gestimmt. Das habe ich mir für mein ganzes Leben gemerkt und nie wieder in dem Ausmaß erlebt.
Tam-tam-tam-tam-tram-tam-tam-tam-tram.
Das erste Konzert von Tschaikowski für Klavier und Orchester ist schon immer der Hit des Auslandsfunks gewesen. Mehrmals in der Woche konnte man ihn auf jeden Fall bei uns hören. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber das ist ein Stück, was sehr gut für das Radio geeignet ist.
In diesem Sinne nehmen wir diese Tradition von damals doch einfach wieder auf und hören rein. Eine Sendung von Anastasia Gorokova. Mitgewirkt haben Nikolai Jolkin, Natalia Pawlowa, Ilya Kasarik, Sergei Zaitsev, Roman Matvejev, Vera Sergeantova, Vadim Ivanov. Tonregie Galina Kopröchener. Aufnahmeleitung Georgi Vlasov.